Dankeschön. Wunderschönes Lied. Wie kraftvoll der Name ist, Jesus. Darüber wollen wir jetzt auch weiter sprechen. Über dieses Thema, über die Kraft von Jesus Christus im Leben von ganz normalen Menschen, Leuten wie du und ich, die sich so durch ihren Alltag kämpfen. Vielen kleinen Problemen, leider manchmal auch großen, über die wir nicht so gerne nachdenken. Und es ist schön, dass wir das jetzt alles vor Jesus bringen konnten, in dieser Zeit des Lobpreises schon. Und jetzt hören wir auf das Wort Gottes, um ein bisschen tiefer uns von Jesus zeigen zu lassen, was das bedeutet mit seiner Kraft in unserem Leben. Und das ist ja auch genau unser Jahresthema. Gottes Kraft und mein Bestes. Ich denke, viele von euch haben die Kärtchen irgendwo zu Hause rumfliegen oder auf dem Sims stehen, blicken vielleicht mal drauf. Ihr könnt euch sonst auch hinten noch welche mitnehmen. Gottes Kraft und mein Bestes. Und wisst ihr was? Wenn das ein Jahresmotto ist, dann ist ja jetzt schon ein Viertel rum. Denn wir haben ja den Frühling eingeläutet. Auch wettertechnisch ist der Frühling eingeläutet. Wunderschön. Wir sind gestern an der Wupper spazieren gegangen, war herrlich. Und jetzt habt ihr es alle geschafft heute, die eine Stunde früher aufzustehen. Und damit sind wir auch tatsächlich in der Sommerzeit angekommen. Aber es heißt eben auch, ein Vierteljahr von diesem Jahr mit diesem Motto, Gottes Kraft und mein Bestes ist schon vorbei. Und ich frage mal so am Anfang, wie war das denn so in diesem ersten Vierteljahr mit Gottes Kraft in deinem Leben? Ich habe mich das auch selbst gefragt jetzt in der Vorbereitung, beim Nachdenken. Januar, Februar, März, wo habe ich Gottes Kraft erlebt? Gibt es vielleicht auch einen Moment, wo ich sagen kann, ja, da habe ich mein Bestes gegeben. Da war ich wirklich ganz engagiert, ganz begeistert dabei. Gibt so viele Möglichkeiten dafür. Gestern haben hier Leute definitiv ihr Bestes gegeben, ihren freien Tag gegeben, um dafür zu sorgen, dass dieses Haus, dass die Umgebung wieder schön ist. Nächsten Samstag findet das nochmal statt. Aber es gibt viele andere Momente und viele andere Punkte und vielleicht ist das eine wichtige Frage, auch so für diesen Sonntag am Ende des ersten Vierteljahres, wo hat sich Gottes Kraft denn in meinem Leben tatsächlich verwirklicht. Und ich möchte mit euch über dieses Thema heute weiter nachdenken. Wir haben das ja schon mehrfach getan und ich möchte ein bisschen Fortsetzung machen mit einer Predigt, einem Thema, das ich Ende Januar hier schon mal begonnen habe. Da haben wir das ganze erste Kapitel aus dem Markus-Evangelium zusammen gelesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran und haben überlegt, was können wir aus diesem ersten Kapitel lernen über dieses Thema Gottes Kraft und mein Bestes. Im Markus-Evangelium ist Jesus der Diener, also der Mensch, der Mann, der etwas bewirkt, der etwas tut, der etwas ändert in seiner Umgebung. Und deswegen ist das ein besonders geeignetes Evangelium, um darüber zu lernen, wie das funktionieren kann, auch in meinem Leben, dass das, was von Gott kommt und das, was ich tue, zusammenfindet. Und dass das etwas verändert in dem, was ich für Gott tun will, aber auch an allen Stellen in meinem anderen, meinem ganz normalen Leben. Und ich will euch gerne nochmal daran erinnern, was die Stichworte waren, die wir so aus Markus 1 mitgenommen haben. Da ging es zunächst mal darum zu verstehen, dass wenn Gottes Kraft und mein Bestes zusammenkommen sollen, dass das dann etwas mit der Vergebung von Schuld zu tun hat. Und dass das der Startpunkt ist. Das ist der Startpunkt überhaupt in ein Leben, in einer persönlichen Verbindung zu Gott. Nicht nur in ein allgemeines zum Christentum gehören, sondern dazu, dass da etwas Persönliches zwischen Gott und mir passiert. Dass ich ehrlich werde in Bezug auf meine Schuld, dass ich sie bekenne und dass ich zu diesem Jesus komme, der für diese Schuld gestorben ist. Und dann sind wir so mit Jesus weitergegangen zum Moment seiner Taufe, wie er ins Wasser steigt und wieder raufkommt und diese Stimme hört: Du bist mein geliebter Sohn. Welche Stimme hörst du? Was ist deine Identität in der Beziehung zu Gott? Das Großartige ist, dass dieses Wort, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ja auch für jeden von uns gilt, wenn er in diese Beziehung einsteigt. Und wir haben gesehen, dass Jesus dann mit diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis und getrieben vom Geist Gottes, nicht alleine mit sich, sondern mit, umhüllt von dieser Gegenwart Gottes und diesem Bewusstsein in die Wüste geht. Und dass er da unterwegs ist und da sind die Engel und die wilden Tiere. Und Jesus nimmt sich 6 Wochen Zeit, um dieser Frage nachzugehen. Wer bin ich? Was ist meine Bestimmung? Wo sind die Engel in mir? Und wo sind die wilden Tiere? Und wie lerne ich, damit umzugehen? Eine Riesenaufgabe. Ja, und dann war der letzte Schritt in diesem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums die Frage nach der Berufung. Was ist mein Ding? Was ist dein Ding? Menschen werden da berufen. Leute, die gerade noch die Netze geflickt haben, fangen an, Jesus nachzufolgen. Und auch Jesus selbst muss seine Berufung immer wieder neu klären. Gerade da, wo alles gut läuft, die ganze Stadt ist begeistert. Wir haben das ja vorhin auch in diesem einen Vers aus dem Lukas-Evangelium parallel gelesen. Alle Menschen drängen auf Jesus ein, alle wissen, er ist der Mann, der was ändern kann. Und Jesus zieht sich zurück und sagt zu seinen Jüngern: Das läuft zwar gerade ganz toll hier, aber ich weiß, wir sollten jetzt weitergehen. Da sind noch andere Orte, da sind noch andere Stellen, zu denen ich unterwegs sein muss. Wo sind die Momente in meinem Leben, wo sich die Kraft Gottes dadurch nochmal in mir erneuert, dass ich mich frage, wo ist eigentlich meine Berufung? Was ist eigentlich mein Ding? Worauf sollte ich mich ganz tief konzentrieren? Das war Markus 1. Und jetzt habe ich vor, mit euch weiterzugehen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben letztes Mal ganz viel gelesen, das ganze erste Kapitel des Markus-Evangeliums. Jetzt haben wir sogar Markus 2 und noch ein bisschen aus Markus 3 und ich habe mich jetzt mal entschieden, nicht alles mit euch zu lesen. Ihr könnt das dann zu Hause gerne ergänzen. Ich lasse vor allen Dingen 2 große Heilungsberichte weg, die in Markus 2 und 3 geschildert werden. Auf den einen bin ich letztes Mal auch schon kurz eingegangen, auf die Heilung dieses Gelähmten, diese berühmte Geschichte, wo 4 Männer den Gelähmten durch das Dach herablassen, damit Jesus ihn heilen kann. Und am Anfang von Markus 3 gibt es einen Heilungsbericht, wo Jesus wieder in der Synagoge ist und da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand und Jesus sagt zu ihm: Strecke deine Hand aus, und auch dieser Mann wird geheilt. Ich werde auf beide Geschichten auch noch eingehen, will sie jetzt aber nicht komplett mit euch lesen, sondern anfangen mit Markus 2 ab Vers 13. Ich habe das hier auch mal auf die Folie gebracht. Vielleicht könnt ihr das von der Größe her lesen. Ansonsten hört ihr zu oder schaut in eure eigenen Bibeln. Markus 2. Und er, also Jesus, ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tische lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in eine alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abiatas des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und somit ist der Sohn des Menschen auch Herr des Sabbats. Jetzt springen wir über diese Heilungsgeschichte und auch über einen Bericht, in dem nochmal dargestellt wird, wie viele Menschen Jesus später noch geheilt hat und mit welcher Kraft er da unterwegs war, hinweg, und lesen noch ein paar Verse aus Markus 3. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm, und er berief 12, damit sie bei ihm seien, und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12, und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das sind die 12 Jünger. Wir machen mal eine kleine Übung. Schließt mal die Augen und sagt nochmal die Namen auf. Also ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht, mir hat das in der Kindheit niemand so beigebracht, und bis heute tue ich mich damit unheimlich schwer, einfach mal die 12 Jünger aufzuzählen. Ist ja vielleicht auch gar nicht nötig, kann man auch als sinnloses Wissen betrachten. Als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich mir folgende Eselsbrücke gebaut. Gebe ich mal nur für euch weiter. Ist ja doch immer ganz schön, wenn man das auch irgendwie weiß. Also es ist eigentlich ja ganz einfach, es sind ja nur 12. Und 12 sind ja 3 mal 4. Jetzt kann man das so machen. Im Grunde wird das ja hier auch schon so gemacht. Es gibt erstmal diese 2 Brüderpaare, die ja in Markus 1 auch berufen werden, die jeweils in den Schifflein sitzen. Also Petrus und sein Bruder Andreas und dann Johannes und Jakobus, die hier die Donnersöhne genannt werden. Das sind schon mal 4. Ganz einfach. Dann gibt es noch 4, zu denen gibt es auch Geschichten. Levi, haben wir gerade gelesen, oder Matthäus, das ist der am Zollhaus saß. Dann gibt es einen, der heißt Philippus, der kommt auch immer wieder mal vor, der wird am Anfang des Johannesevangeliums auch berufen und später am Ende des Johannesevangeliums stellt er ein paar ganz wichtige Fragen. So, dann gibt es natürlich noch Judas Iskariot, den kennt auch jeder, zu dem gibt es auch eine ganz traurige Geschichte, und Thomas, der Zweifler, der das nicht glauben will, dass Jesus auferstanden ist. Also das sind die 4, zu denen es, jedenfalls mir bekannt, kleine Geschichten gibt, die man sich auch gut merken kann. Ja, und dann bleiben eigentlich nur noch 4 übrig, und die, wer Lust hat, kann die halt auswendig lernen. Ich sage euch nochmal die Namen. Also die kann man sich auch dadurch etwas erleichtern, dass da 2 Namensvettern bei sind. Also der Simon Petrus hat noch einen Namensvetter, der heißt auch Simon, und der Jakobus hat auch einen Namensvetter, der heißt auch Jakobus. Und dann gibt es noch zwei, die enden auf Eos. Und der Thaddäus und der Bartholomäus. So heißen die beiden hier. Die haben manchmal aber auch andere Namen. Okay, das ist jetzt nicht das Thema der Predigt gewesen, aber ist ja auch schön, wenn man so ein bisschen Bibelwissen mal mitnimmt. Ne? Gut, das sind also die 12 Jünger, aber dass sie hier berufen werden, ist wichtig. Wir haben in Markus 1 schon gesehen, Berufung spielt eine wichtige Rolle, so individuelle Berufung, komm, folge mir nach. Und hier läuft das jetzt nochmal zu auf eine formale, offizielle Berufung dieser 12 Jünger. Und hier geht es um Kraft. Sie werden berufen, damit sie Gewalt haben und Vollmacht haben, die Dämonen auszutreiben. Und vorher haben wir das bei Jesus selbst, haben wir jetzt nicht mitgelesen, vorher wird das bei Jesus ganz eingehend geschildert, wie viel Kraft von ihm ausgeht. Die Leute drängen sich an ihn, um ihn nur zu berühren, weil sie wissen, davon geht heilsame Kraft aus. Der Unterschied zwischen Markus 1 und Markus 2 und 3 ist, dass diese Kraft hier eine Kraft ist, die sich im Gegenwind beweisen muss. In Markus 1 ist einfach überall gute Stimmung. Jesus heilt in der Synagoge, er heilt einen Besessenen, die Leute sind außer sich, die flippen aus vor Begeisterung. Was ist das denn? Der Mann hat ja Kraft. Die Leute drängen sich an das Haus des Petrus. Es ist einfach schön und alle sind dabei und alle sind zufrieden damit. Und sobald wir jetzt umklappen von Markus 1 zu Markus 2, geht es schon mit der ersten Heilungsgeschichte los, wo der Gelähmte geheilt wird, der von Vieren getragen wird, und die Pharisäer finden das nicht gut. Und in der Synagoge, dann in Markus 3 am Anfang in der Heilungsgeschichte, da lauern sie auf ihn, ob er es wagen würde, am Sabbat ein Heilungswunder zu tun, weil das aus ihrer Sicht gegen das Sabbatgebot, gegen das Ruhegebot verstieß. Und alles andere, was wir gelesen haben, hat auch damit zu tun, dass es jetzt hier um eine Kraft geht, die sich im Gegenwind beweisen muss. Das, was wir in Markus 1 gesehen haben, ich bekenne meine Schuld, ich kläre meine Identität, ich finde meine Berufung, das sind Dinge, die sind unendlich wichtig und die kann ich zwischen mir und Gott ausmachen und darin selbst meinen Frieden und meine Klarheit finden. Und wenn ich dann ins nächste Kapitel übertrete, dann lerne ich, jetzt müssen sich diese Erkenntnisse im Gegenwind bewahrheiten und beweisen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie das Leben so funktioniert. Und deswegen ist es spannend, jetzt in Markus 2 und 3 von Jesus zu lernen, was wichtig dafür sein kann, damit diese Kraft auch im Widerstand, im Widerspruch, auch im Gegenwind durchhält. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam in 2 bis 3 Schritten durchgehen. Und das Erste, was ich hier von Jesus lernen kann, ist, dass es wichtig ist, sich von Jesus selbst einladen zu lassen. Mit Jesus feiern, steht hier auf der Folie. Jesus lädt mich ein an seinen Tisch. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. Im Gegenwind brauche ich einen Ort, wo ich wieder stark werde, wo ich mich von Jesus einladen lasse und wieder neu Kraft gewinne. Denn das funktioniert nicht ein für allemal. Dieser Ort ist so wichtig, wo Jesus mit mir am Tisch sitzt. Und das zieht sich hier durch dieses ganze Kapitel, das wir gelesen haben, hindurch. Bei Levi, es gibt dieses Essen und Jesus sitzt mit den Zöllnern und Sündern am Tisch. Dann geht es weiter, im nächsten Abschnitt geht es um die Frage des Fastens. Das hat auch etwas mit Essen zu tun. Und Jesus sagt, jetzt geht's Richtung Feiern, das sind doch Hochzeitsgäste, mit denen ich hier unterwegs bin. Söhne des Brautgemachs, heißt das in alten Übersetzungen. Diejenigen, die mit der Vorbereitung der Hochzeit befasst sind. Die Genossen des Bräutigams, Leute, die zum Feiern eingeladen sind. Und so soll sich dieses christliche Leben vollziehen. Und dann haben wir im nächsten Abschnitt davon gelesen, dass Jesus sagt, und da bekommst du ein neues Kleid. Da wird kein Flicken draufgesetzt auf dein Leben, da bekommst du von mir ein neues Kleid. und du bekommst von mir auch diesen neuen Wein zu trinken. Ein Bild der Freude und auch ein Bild der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie uns der Epheserbrief sagt. Und auch im letzten Abschnitt dieses zweiten Kapitels geht es um dieses Thema Essen. Da geht es um die Frage, wer darf das Brot essen? Die Jünger haben am Sabbat, weil sie einfach Hunger haben, die Ähren abgepflückt, ein Verstoß gegen das Sabbatgebot. Und Jesus sagt, dass er der Mann ist, der seinen Leuten, die mit ihm unterwegs sind, zu essen gibt. Unter Verweis auf David, der auch die Schaubrote gegessen hatte. Ich weiß nicht, wie viel Gegenwind du im Moment so erlebst in deinem Leben, wo der Sturm dir um die Nase bläht, wo du spürst, diese Kraft, die ich so sonntags hier vielleicht tanke, die ist so schnell verbraucht. Und da kann dieser Gedanke wichtig sein, dass Jesus mich an seinen Tisch einlädt. So einfach so, komm, setz dich mal hin. Komm, setz dich mal hier hin, atme mal durch, iss mal was. Und Jesus greift ja hier selbst zurück auf dieses Vorbild David. Jesus ist ja der Sohn Davids. Und vieles von dem, was er hier tut, sind auch Anklänge an das Leben Davids. David, der damals unterwegs war, auf der Flucht und die Schaubrote aß, die Abiata ihm gab. Und der dann später sich versteckt hat in der Höhle Adullam. Und diese Höhle war so ein Zufluchtsort. Und da heißt es in der Geschichte im Alten Testament, dass da zu David in diese Höhle kamen alle Beladenen, alle, die überschuldet waren, alle Verzweifelten, auch alle mit einem irgendwie gestörten inneren Verhältnis. Und er wurde ihr Anführer. Das ist einfach diese Einladung. Und Jesus erneuert das hier in diesem Mahl, in diesem Tisch, an das er sich mit Levi setzt und die Pharisäer sagen dieses wunderbare Wort. Jesus wird ja manchmal am meisten gepriesen durch die Kritik seiner Gegner. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. Und so kann ich immer wieder zu Jesus kommen. Später, als David dann der König ist, als er gekrönt ist, da fragt er, ist noch jemand übrig vom Hause Sauls, von dem König, der ihn verfolgt hatte und ihn nach dem Leben getrachtet hatte. Und dann findet man einen Mann, gelähmt an den Beinen, Mephibosheth. Und David lässt ihn an seine Tafel bringen und sagt ihm, du sollst hier an diesem Tisch sitzen, wie einer von den Königssöhnen. Und hier in Markus 2 haben wir ja diesen gelähmten Mann gesehen, den Jesus heilt, dem er die Sünden vergibt und den er auch heilt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist so diese Lebenserfahrung, die David dann selbst im Psalm 23 zum Ausdruck bringt. Und all das schwingt hier mit, wenn Jesus sich im Gespräch mit den Pharisäern auf David bezieht. Nächste Woche ist wieder der erste Sonntag im Monat. Dann feiern wir wieder hier zusammen das Abendmahl. Und das ist genau die Idee. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Das ist so ganz eigenartig bei Jesus. Er ist manchmal der Gast, so wie hier bei Levi. Es ist ja nicht sein Tisch. Levi macht ja die Party. Aber indem Jesus als Gast sich an diesen Tisch setzt, wird er immer gleich auch zum Gastgeber. Und wenn wir hier sonntags nach der Gemeinde essen, zusammen essen, weil da ein Team ist, das das vorbereitet, dann ist das nicht einfach nur ein Essen, sondern dann kann das ein Moment sein, wo sich der Gottesdienst fortsetzt, wo Leute miteinander am Tisch sitzen und das erleben. Jesus ist da, Jesus sitzt mit am Tisch und Jesus möchte uns stärken, nicht nur körperlich, sondern durch die Gemeinschaft und durch die Atmosphäre, die da ist. Und ich weiß, dass für viele von uns das ein wichtiger Teil des Gottesdienstes ist. Und eigentlich ist ja die Idee des christlichen Lebens die, dass das immer gilt, wenn ich mich an den Tisch setze. Jesus ist so über diese Erde gegangen und er hat immer diese Mahlgemeinschaft mit Leuten gehabt. Und wie ist das, wenn du dich zu Hause an den Tisch setzt, alleine oder mit anderen zusammen? Die Idee ist eigentlich, dass das immer ein Moment ist, wo das nochmal Wirklichkeit wird. Deswegen ist es ja auch schön, vor dem Essen zu beten. Nicht, weil Gott das braucht, sondern weil das eine Gelegenheit für uns ist, nochmal zu verstehen, Jesus möchte hier eigentlich mit am Tisch sitzen. Und was für eine großartige Einrichtung ist so ein christlicher Tisch, ein Tisch christlicher Gemeinschaft, wo immer noch ein Platz frei ist, wo man spürt, hier sind Leute eingeladen. Jeder ist wichtig, jeder gehört dazu und Jesus möchte mit uns im Gespräch sein. Ich weiß, dass das im Alltag schwierig sein kann, aber ich möchte mich neu dazu ermutigen lassen, so zu Hause bei mir in meiner Familie die Mahlzeiten zu verstehen und vielleicht auch da, wo ich unterwegs bin, wo ich mit anderen am Tisch sitze und wo ich mit der Haltung von Jesus da sein kann. Jesus ist der Gast und auch der Gastgeber. Eine riesige Chance. Das ist das eine. Und das zweite, was ich aus diesem Kapitel lernen möchte, habe ich hier mal überschrieben mit dieser Frage: Fromm sein ohne Jesus. Fromm sein ohne Jesus, denn natürlich geht es in diesem Kapitel ja ganz wesentlich um die Auseinandersetzung, die Jesus zu führen hat mit diesen Pharisäern und mit den Schriftgelehrten, also mit Leuten, die gesetzlich waren. Und was man hier lernen kann, ist, dass es einen Kraftklauer gibt in meinem christlichen Leben und das ist Gesetzlichkeit, was die Kraft aus mir raussaugt und meinen Akku im christlichen Leben ganz schnell leer macht. Das ist Gesetzlichkeit. Und hier macht sich das an ganz vielen Stellen fest. Jesus wird dafür kritisiert, zunächst mal, dass er überhaupt Sünden vergibt, dann, dass er sich an den Tisch setzt mit den Sündern, dass er die Fastenzeiten nicht so einhält, wie das aus Sicht der Pharisäer erforderlich gewesen wäre. Und dann geht es ganz entscheidend um dieses Thema des Sabbatgebotes, das damals eine riesige Rolle gespielt hat. Und heute sind das andere Themen, andere gesetzliche Dinge, die eine Rolle spielen und die Menschen hervorbringen, die so ein freudloses Christsein leben. Man sieht das ja auch hier, die Pharisäer, die feiern nicht, die sitzen nicht mit am Tisch und lassen es sich gut gehen mit Jesus, die stehen irgendwie immer draußen und kritisieren das. Die haben auch nichts mit diesem Hochzeitsfest zu tun und die verstehen auch nichts von diesem Wein, von diesem neuen Wein, den Jesus gibt. Und es sind so Leute, die haben so ganz spezielle Eigenschaften, die sich auch hier verwirklichen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die sind auch nicht so gerade raus. Die denken sich sowas. Ne? Bei dem Gelähmten, da sitzen sie da und da heißt es, als Jesus da sagt, deine Sünden sind dir vergeben, die Pharisäer aber dachten. Die sagen das, die denken, die haben so ihre eigenen Gedanken. Und als es dann um das Fasten geht, da sprechen sie auch nicht Jesus an, da sprechen sie seine Jünger an. Die gehen nicht so den direkten Weg. Die haben so ihre eigenen Wege und am Ende in der Geschichte, wo der Mann in der Synagoge geheilt werden soll, da heißt es, sie lauern, ob er was tut oder nicht. Und wisst ihr, es ist ja so einfach, sich über gesetzliche Leute aufzuregen, weil wir sind ja alle so gar nicht gesetzlich. Ne? Wir sind ja alle so frei und das ist auch irgendwie immer schön festzustellen, andere sind so furchtbar gesetzlich, ich bin so total frei, ist ganz einfach. Ist auch gut, sich ab und zu mal zu fragen, ja, wo bin ich vielleicht selbst auch gesetzlich? Aber ich glaube, es lohnt sich hier noch ein ganz kleines Stückchen tiefer zu schauen und zu überlegen, was heißt das eigentlich hier, wenn wir über Gesetzlichkeit reden. Und ich glaube, es hat ganz viel mit diesem Thema zu tun, zu versuchen, fromm zu sein ohne Jesus. Was die Pharisäer gelebt haben, war ja nicht schlecht. Fasten ist ja nicht schlecht, im Gegenteil. Und Jesus selbst hat in Markus 1 exzessiv gefastet. Da schicken wir dich heute aber vorher dreimal zum Hausarzt und zum Check-up, bevor du sowas machen kannst, 40 Tage versuchen zu fasten. Fasten ist nicht schlecht. Es ist auch ganz wichtig, seine Ruhezeiten zu haben. Und davon spricht ja der Sabbat. Das sind alles gute Dinge. Aber das Problem entsteht immer dann, wenn ich versuche, das zu machen ohne Jesus. Wenn ich versuche, fromm zu sein ohne Jesus, dann ist mein Akku ganz schnell leer. Und vielleicht geht es auch noch ein Stück weiter mit der Frage, wo stehen gute Regeln, gute Gewohnheiten, richtige Ziele höher als der Blick auf den Einzelnen und das Erbarmen und die Liebe zu dem einzelnen Menschen? Wo sind mir meine Prinzipien so heilig, dass sie mich die Liebe zu dem Einzelnen und die Liebe zu meinem Gegenüber vergessen lassen? Jesus bringt das hier am Schluss des Kapitels auf den Punkt mit diesem Satz: Der Sabbat, der Mensch ist nicht um des Sabbat willen, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Das war genau das Kernproblem. Und das hatte sich bei den Pharisäern verschoben. Und das ist schon eine spannende Frage. Wo sind mir meine christlichen Prinzipien so heilig und so wichtig, dass ich die Liebe zu den anderen Menschen darüber vergesse? Und dann ist die Kraft aus meinem Handeln sofort weg. Wo ist mir die Gemeinde so wichtig, dass sie vielleicht wichtiger wird als der einzelne Mensch, um den es gerade geht? Ich war einmal ganz berührt, das ist schon wirklich viele Jahre her, da war ich in München in einer Gemeinde zu Gast. Meine Schwester ging damals dahin, war eine kleine Gemeinde, sehr missionarisch, sehr frisch. Und die hatten so, wie man das ja in christlichen Gemeinden hat, die hatten unter der Woche eine Gebetsstunde. Die waren in so einem Ladenlokal und die hatten da ihre Gebetsstunde, waren vielleicht so 20 Leute da und die haben da gebetet für die Anliegen der Gemeinde. Da kommt einer rein, so ein angetrunkener Mensch. So in München, in der Stadt, kann das ja schon mal leichter passieren als hier vielleicht. Ne? Der kam einfach rein, setzte sich dazu und dann ist das ja so eine Gebetsstunde, die kann ja sehr ruhig sein und es wird leise gesprochen und irgendwie hielt er das nicht mehr aus und fing so an zu stören und irgendwas zu sagen, er ist auch Christ oder wie man das so macht, wenn man ein bisschen die Hemmschwelle durch den Alkohol gesenkt ist. Und ich habe so erwartet, so intuitiv, solche Situationen kannte ich, ja, da guckt man sich so im Raum um, wer sind jetzt hier die beiden stärksten Männer und die sind dann ganz nett und gehen einfach mal mit dem raus, damit jetzt hier die Bibelstunde weitergehen kann. Ne? Und da war das anders. Auf einmal gab es gar keine Bibelstunde mehr. Die haben sich auf einmal alle mit diesem Mann beschäftigt, um den irgendwie versucht zu kümmern, mit dem geredet, dem irgendwie gesagt, was der Glaube bedeutet, was ihnen der Glaube bedeutet. Die haben für eine lange Zeit ihre Bibelstunde komplett zur Seite gelegt und sich um diesen einen Menschen gekümmert. Ich weiß nicht, ob man das immer so machen kann. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau weiterging. Das ist jetzt, geht mir auch nicht darum, jetzt hier irgendwie ein bestimmtes Modell zu verkündigen. Aber mich hat diese Bereitschaft berührt, zu sagen, es gibt noch etwas, das noch wichtiger ist, als dass jetzt unsere Bibelstunde hier weiterläuft. Und das ist, dass hier ein einzelner Mensch ist und dass wir den Glauben haben und das Vertrauen haben, dass dieser Mensch nicht umsonst hier ist und dass diese an sich unglückliche Situation eine Chance ist für Gottes Handeln. Und ich glaube, dass sich daraus ganz viel Kraft entwickelt, wenn wir so unterwegs sind. Und dass Gott uns vielleicht viel mehr von diesen Gelegenheiten bereiten will, hier in der Gemeinde, aber auch in meinem Alltag, wo ich so unterwegs bin, wo ich so meine Prinzipien habe, wo Dinge nach einem bestimmten Schema abzulaufen haben, was ja auch alles wichtig ist und meinen Alltag und mein Leben organisiert, wo mich aber Jesus nochmal neu fragt, gibt es etwas, was noch wichtiger ist? Und wo fange ich an, fromm zu sein ohne Jesus? Und es ist so gut, das mit Jesus zu sein. Ja, und dann kommen wir zu dem, was die Berufung der Jünger im Kern ausmacht. Und das will ich euch zum Schluss noch einmal vorlesen. Die Jünger werden hier berufen, die Dämonen auszutreiben und Gottes Kraft in dieser Welt sichtbar zu machen. Aber wenn ihr guckt, womit das anfängt, dann steht da vor allen Dingen, er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm, und er berief 12, damit sie bei ihm seien und er sie aussende. Und das ist immer so das Entscheidende, wenn ich Kraft haben möchte, gerade da, wo ich im Gegenwind stehe, dann muss ich verstehen, Jesus beruft mich vor allen Dingen dazu, einfach mal bei ihm zu sein. Und dann kann er mich aussenden. Er beruft sie, bei ihm zu sein, damit er sie aussende. Und wenn wir jetzt im Markus-Evangelium weiterlesen, dann stellen wir fest, dass es immer wieder diese beiden Dinge sind, die das Leben der Jünger ab diesem Moment geprägt haben. Bei Jesus sein und dann mit Kraft in dieser Welt unterwegs sein. Das ist das Thema, und ich glaube, dass wir mit Jesus gerne und gut in dieses zweite Vierteljahr jetzt gehen können. Ich bin gespannt, was Gott an der Stelle noch für uns tun möchte. Und ich lade euch ein, dass ihr nochmal aufsteht und wir zum Schluss beten. Und das ist immer auch eine Gelegenheit, Dinge, die man jetzt in dieser Zeit im Herzen hat, durch die Predigt oder durch die Gedanken, die euch ganz unabhängig von der Predigt in der Zeit gekommen sind, einfach nochmal festzumachen. Und ich möchte insbesondere jetzt für diejenigen beten, die sagen, ich stehe im Moment im Gegenwind und ich brauche nochmal ganz intensiv diese Erfahrung, dass ich mein Bestes geben kann und Gottes Kraft spüren kann. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du mit dieser gleichen Kraft, die damals gewirkt hat, auch heute hier bist. Ich danke dir, dass das für alle gilt, die jetzt hier in diesem Raum sind und auch für alle, die dieser Predigt über das Internet zuhören. Herr Jesus, ich lege dir jede Situation hin, wo jemand da ist, der sagt, ich bin so im Gegenwind. Ich spüre so viel Widerstand und ich spüre so viel Unruhe in mir. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden, der jetzt zum ersten Mal diesen Schritt tun sollte, auf dich zu. Diesen Schritt, die Schuld zu bekennen und diese Stimme zu hören, du bist mein geliebtes Kind. Herr, und ich möchte dich für diejenigen bitten, die jetzt in einer konkreten Situation deine Kraft brauchen. Danke, dass du uns einlädst an deinen Tisch und dass du uns zu Menschen machen möchtest, die mit dieser Haltung in dieser Welt unterwegs sind, die sich so an den Tisch setzen und die so ihr Christsein leben. Danke, dass du uns das vorgelebt hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier steht und der zuhört, um deinen Segen und um die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.